Wissenschaftsgespräche. Napfgespräche, der Podcast. Rohfütterung pur und einfach, das ist die Idee hinter diesem Podcast. Wenn es um die Ernährung von Haustieren geht, entscheiden sich nämlich immer mehr Menschen für eine frische, rohe Ernährung ihrer vierbeinigen Freunde. Und genau das ist unser Thema.
Und herzlich willkommen bei uns hier heute zu den Napfgesprächen zu einem unglaublich brisanten Thema gerade im Moment, nämlich zu Ausschlussdiäten beim Hund. Ich glaube, wir reißen auch einmal kurz die Katze an und wir sind große Töne mit Little Joe. Ich heiße Sabine Töne Groß, daher sind die großen Töne abgeleitet. Lieber Joe, wer bist du?
Ich bin der Kleine. Nein.
Der Little Joe.
Ich bin der Joe Rahn. Also Joe Vorname, Rahn Nachname. Oftmals denken sie, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, so Joe Rahn, dass das ein Name ist. Kann ich auch nachvollziehen. Ich bin verhaltens- und ernährungsmedizinischer Berater, mache Diätetik für Hunde, Katze und Pferden. Pferde seit knappen 20 Jahren. Das Ganze in Zusammenarbeit mit meiner Frau haben wir eine mobile Tierheilpraxis. Und in dem Bereich Ernährung ist die Diätetik wirklich diese Behandlung, ernährungstechnische Behandlung von Krankheiten in den letzten Jahren echt mehr geworden.
Absolut. Und wie vorhin auch, rufen häufig Kunden an und sagen, der Tierarzt hat gesagt, wahrscheinlich ist es eine Allergie. Und das passiert ungefähr 5 bis 10 Mal am Tag. Joe, ist das eine neuartige Erkrankung? Viele Kunden sagen, sowas gab es früher nicht. Joe, woran liegt das? Was ist denn da passiert?
Ja, das gab es früher nicht. Das ist dann immer so eine Frage, wie alt ist denn der Kunde? Ne? Da muss man das Wort früher definieren. Es könnte ja sein, dass der Tag älter ist, um die 70 oder sowas. Ne? Dann hat er mit früher recht. Weil spulen wir einfach mal zurück, so 50 Jahre zurück, als so die Futtermittelindustrie entstand, die industrielle. Na, irgendwann wurde dann mal gesagt, wir brauchen Standards, die dann auch erstellt worden sind, die FEDIAF oder das NSC. Das sind Standards, um Futtermittel festzusetzen, damit die Nährstoffe da drin enthalten sind für Hund, Katze, Pferd, also eigentlich für Tiere, sodass sie alle gleich ernährt werden. Nur mit diesen Herstellungsverfahren, mit den unterschiedlichen, ist es ein Mittel ist da sehr stark geworden. Das ist halt das Trockenfutter. In diese Futtersorten werden auch Funktionen eingebaut. Und dann werden dort Stoffe mit reingenommen, die da eigentlich gar nicht reingehören, wo man sich echt fragt manchmal, was sind das für Stoffe? Die werden teilweise eingesetzt, um zum Beispiel, Haltbarkeit zu erhöhen. Ja, aber die sind für ein Tier und für die Verdaulichkeit des Tieres sind die eigentlich überhaupt nicht geeignet und sind Giftstoffe, die der Körper verarbeiten muss, die er nicht kennt und wo das Immunsystem auch sich gar nicht bisher nie in Berührung gekommen ist. Und das erzeugt dann hinterher entweder Futtermittelunverträglichkeiten oder aber sogar Allergien. Und das ist etwas, das wird immer stärker, es nimmt immer mehr zu und liegt unter anderem auch daran, was so an Kauartikeln gegeben wird, welche Spielzeuge gegeben werden und so weiter und so fort.
Okay, was haben wir denn noch an Ursprung da, warum das so ist?
Der Ursprung ist zum Beispiel auch die Biestmilch, das heißt die Erstmilch der Mutter, das sogenannte Kolostrum. Wenn jeder Züchter wird sagen, meine Tiere werden erstklassig ernährt, völlig klar. Oftmals sind die Züchter aber auch gesponsert von der Futtermittelindustrie. Ich will jetzt da gar keine Namen nennen. Die bekommen dementsprechend Proben und werden zu Seminaren eingeladen. Und dann wird das Tier damit versorgt, hat aber eine Mangel, zum Beispiel an Immunglobulin. Und dadurch bekommt das Tier, der Welpe, mit der Erstmilch praktisch Substanzen, die zu wenig immunbildende Stoffe enthalten, weil die Muttermilch das nicht hergibt und damit hat er schon eine Unterversorgung. Dann kommen die ersten Impfungen da drauf, die standardmäßig bei einem Welpen gemacht werden müssen, viel zu früh. Und dann entstehen so die ersten Erkrankungen, ja, und dann haben viele Welpen plötzlich so mit 4-6 Wochen Giardien. Und die werden natürlich dann auch, wie ich es jetzt vor kurzem noch hatte bei einem Kunden, da ist der Welpe mal gerade 8 Wochen alt gewesen, hatte aber schon 4 Wurmkuren hinter sich. Und ja. Diese Wurmkuren sind jedes Mal ein Angriff auf das Mikrobiom, auf das junge, sowieso schon nicht richtig ausgebildete Mikrobiom. Und auf diese Art und Weise entstehen dann Folgeerkrankungen. Die werden wiederum medikamentös behandelt, zusätzlich mit industriellem Futter dementsprechend versorgt. Dann kommen die Spielzeuge dazu. Dann kommt die jeweilige Umgebung, je nachdem, wo der Welpe groß wird, mit dazu. Es kommen sehr viele Giftstoffe, die das Immunsystem verarbeiten muss. Und Bums haben wir inklusive der Medikamenten, die in das Tier reinkommen, ein sehr stark gefährdetes Immunsystem und vor allen Dingen auch einen mittlerweile kranken Magen, weil alle Futtermittelunverträglichkeiten und alle Allergien würden im Darm nichts auslösen, wenn es nicht erst durch den Magen gehen würde. Der ja Probleme auch schon hat.
Jetzt haben wir hier natürlich auch nochmal aufgezeigt, oder es macht Sinn, nochmal aufzuzeigen, was das denn eigentlich für Symptome sind, so insgesamt. Ne?
Ja, das sind Ekzeme, Hautekzeme, das sind der Pruritus, das heißt also der Juckreiz, der im ersten Moment eigentlich gar nicht das Problem ist, sondern das Aufbeißen und Jucken, das Aufreißen der Wunde und damit das Freigeben für Bakterien, das ist das Problem, weil dann zusätzlich von außen in die dann geschädigte Hautflora natürlich auch Bakterien reinkommen, die Hunde in der Schleimhaut oder in der Maulschleimhaut oder was unter den Krallen ist, ne? Das geht dann in die Haut rein und führt nochmal zusätzlich zu Entzündungen. Und das Ganze wird dadurch schlimmer. Das heißt, das Immunsystem ist sowieso schon geschwächt und er wird schlimmer. Dann haben wir die Gastritis, eine Magenschleimhautentzündung, die erst wirklich zutage kommt, wenn das Ganze eventuell schon seit mindestens 7, 8, 9 oder 10 Monaten schon eine Entzündung da ist. Dann haben wir den Durchfall, wir haben Erbrechen, teilweise mit Schaum am Auswurf, das heißt Magensäure oder mit Galle. Wir haben Bauchgluggern oder Quietschen, wie es oft genannt wird, ja, Bauchschmerzen, so diese Oberkörper-Tiefstellung, das Strecken des Hundes oder dass die einen Puckel machen, unruhig hin und her läuft, Schmatzen, Rülpsen und dergleichen, gar nicht richtig zur Ruhe kommen. Das ist so die klassische Symptomatik.
Das ist gruselig, auch wenn man das beim eigenen Tier so erlebt. Nun gibt es ja 3 Verfahren. Ne? Der Tierarzt sagt, der hat eine Allergie, das müssen wir testen. Wie kriegen wir das denn raus? Du hast das in 3 Schritte unterteilt. Magst du mal bitte vorstellen?
Ja, das ist so das Klassische. Man geht zum Tierarzt, weil es halt Durchfall da ist. Und dann ist der natürlich bemüht, in dem Moment das Symptom nach Möglichkeit zu behandeln. Und wenn dann eine Allergie vorherrscht, eine sichtbare, sag mal, Irritation, Hautirritation, wo man das wirklich erkennen kann, so wie jetzt hier auf den Bildern an den Augen, um die Nase rum, ja, dass da dementsprechend Rötungen da sind, dass Hautpustel da sind, dass Hotspots da sind, dann geht oftmals ein Allergietest einher und da gibt es Unterschiede. Das ist ist es entweder das Intrakutan-Test, also der Hauttest, wo dann, wie beim Menschen auch, Substanzen unter die Haut gespritzt werden, da kommen Zahlen drauf, da guckt man sich das an, worauf reagiert er dann und davon wird abgeleitet, dass er halt gegen das und das allergisch ist. Oder das nächste ist der serologische Test, das ist der Bluttest. Und beim Bluttest ist es dann so, dass wir eine Analyse haben und gesehen wird, ob IgE, Antikörper, also Abwehreiweiße gegen ganz bestimmte Allergene entstanden sind. Und das können Gräser sein, das können Hausstaubmilben, Protein aus Fleischsorten sein, oftmals Hähnchen oder Rind. Und das zeigt sich dann hinterher in einer Liste. Und wenn man diese Liste bekommt, ist etwas, was ich sehr häufig bekomme, dann hat man eigentlich so den Eindruck, der Hund darf nur noch einen Tic-Tac und Wasser haben. Und ansonsten hat der keine Chance mehr zu überleben.
Naja, das heißt im Übrigen, der serologische Test, der Bluttest heißt hier in Hamburg die große Hafenrundfahrt, weil er so wahnsinnig teuer ist.
Ja, man zahlt eine ganze Menge Geld, ja, und wenn man das dann sieht und fragt den Tierarzt, und jetzt, dann kommt es wirklich darauf an, wie der Tierarzt sich auch weitergebildet hat. Viele sagen dann, okay, was wir jetzt tun müssen, ist erstmal auf jeden Fall ein Antibiotika spritzen und ein Cortison gegen den Juckreiz und dann sehen wir weiter, was sich als nächstes entwickelt und dann fängt eigentlich das Problem schon wirklich an, dass es weitergeht, dass es schlimmer wird, anstatt besser zu werden. Dann haben wir die dritte Verfahren. Und wenn der Arzt die ersten beiden nicht vorschlägt, dann gibt es noch die Möglichkeit der Ausschlussdiät, was so den Goldstandard in den Tierarztpraxen und Kliniken darstellt.
Königsdisziplin, ja.
Genau. Auf diese Art und Weise wird halt durch das Ausschließen von bestimmten Proteinen, die jetzt zum Beispiel im Bluttest sich dargestellt haben, meinetwegen Allergie gegen Rind, gegen Lamm, gegen Huhn und dergleichen oder gegen Weizen, ja, wird zugesehen, okay, da müssen wir jetzt ein Futtermittel raussuchen, womit der Hund bisher noch keine Berührung gehabt hat, hoffentlich. Und das wird dann in der Ausschlussdiät erstmal konsequent gefüttert, auch über einen bestimmten Zeitraum, um zu sehen, ob dadurch die Beschwerden weggehen oder ob sie bleiben. Wenn sie bleiben und schlimmer werden oder wiederkommen, dann muss man wieder zu einem anderen entsprechenden Nährstoff greifen.
Ja, ziemlich kompliziert die Geschichte, ist immer mit sehr viel Schrecken verbunden, auch für die Besitzer. Das ist eine ganz gruselige Geschichte.
Ja, das Ding ist ja auch immer, das hast du ja auch, denke ich mal, dass wir dann immer hören, ja, jetzt füttern wir schon seit anderthalb oder zwei Jahren nur Pferd und Kartoffel und, ja, genau. Und es wird nicht besser. Ja, ja, die sind also seit anderthalb, zwei Jahren immer noch in der Ausschlussdiät. Ja, das wird nichts verändert.
2 Jahre Ausschlussdiät, genau. Und nach Möglichkeit nur ein Protein und eine Kohlenhydratquelle und nichts anderes, ne? Keine Innereien, keine
Mineralstoffe. Ja, weil der Tierarzt hat ja gesagt, ne? Laut Allergietest ist er gegen das andere ja allergisch.
Genau. Worauf ich jetzt nochmal zurückkommen möchte, ist, was eine Allergie eigentlich ist. Wie passiert sowas? Na, es gibt ja auch die Unverträglichkeiten. Das wird ja auch häufig verwechselt mit einer Allergie. Was ist denn eine Allergie?
Eine Allergie sind einfach Fremdstoffe, gegen die das Immunsystem oder die das Immunsystem nicht kennen. Das heißt, das Immunsystem wird mit einem Fremdstoff bombardiert. Das kann in dem Moment zum Beispiel auch ein Fleischprotein sein. Und dann sagt das Immunsystem, das kennen wir nicht, das ist ein Fremdkörper, den müssen wir bekämpfen. Weiß nicht zu unterscheiden, weil es eventuell diese Fleischsorten noch nie bekommen hat oder aber in zu großem Maße und schädlich geworden ist. Und dann fängt das Immunsystem an, gegen die zu arbeiten. Und irgendwann mal, die Leber ist der Hauptträger, um Entgiftungsprozesse durchzuführen und auch den Stoffwechsel. Wenn die Leber nicht mehr in der Lage ist, diese ganzen Entgiftungsprozeduren durchzuführen, dann fängt es an, dass das größte Organ betroffen wird, nämlich das die Haut. Und über die Haut und meistens über das kleinste Gefäß da drin, das ist dann, ja, nicht dann nicht mehr Haut, aber das Ohr, ist dann das, wo dann zum Beispiel Milben entstehen, wo plötzlich entsprechende Bakterien da sind. Meistens ist es der Candida albicans, der sich da breit macht. Und so, ne, wenn man dann im Ohr sieht, dass da so schwarze Sachen drin sind, so klebrig, rot-schwarz, so, dann sind wir beim Candida albicans. Und das sind so diese Sachen, wo man dann merkt, so, oh, der Körper kann nicht mehr oder die Leber kann nicht mehr. So, und dann reagiert der Rest der Haut, ne, dann werden Hotspots ausgebildet, dann fangen zwischen den Zehen, fängt es an, dass dort entsprechende rote Stellen sind. Ja, und dann unterm Hals sehr, sehr gerne, um die Lefzen herum, um das Auge herum, unterm Bauch, an den Schlanken. Ne, und dann bildet sich das aus, dass die entsprechenden ersten Allergien kommen. Und dann haben wir tatsächlich nicht nur Futtermittelunverträglichkeit, sondern eine Allergie.
Genau. Und ganz häufig triggern dann in dem Moment, wo die Haut anfängt zu jucken, auch noch ganz andere Dinge wie äußere Geschichten, ne? Putzmittel und solche Sachen.
Genau.
Das kommt dann auch noch dazu. So, jetzt geht es weiter mit der extrakutanen Manifestation einer Futterunverträglichkeit, diese gastrointestinale Symptomatik. Was ist das? Was passiert da?
Ja, das ist als Beispiel die gesteigerte Anzahl von Kotentleerungen. Ja, das heißt, wir haben mit einem Mal, dass die Leute sagen so, oh, ja, wir haben das Futter gewechselt und wir haben auch den Vorschlag bekommen oder wir haben bei Facebook in der Gruppe, haben wir das und das gehört, wir sollen das machen, aber seitdem wir das tun, hat unser Hund so oft Stuhlgang und auch in großen Mengen und das ist auch ziemlich weich und riecht auch unangenehm. So, das sind so die ersten Sachen, wo man erkennen kann, okay, der hat ein Problem mit der Futterverwertung. Und was nicht unbedingt eine Allergie sein muss, sondern ganz einfach erstmal eine Unverträglichkeit oder eine Organschwäche. Ja, es könnte sein, dass da in dem Moment die Pankreas, die Bauchspeicheldrüse nicht richtig funktioniert. Ja, und das sind halt aber alles Dinge, die man über ein Blutbild sich anschauen kann. So, dann haben wir auch eine wechselnde Kotkonsistenz. Das bedeutet, dass der Hund zum Beispiel erst einen dicken, fetten Haufen macht, der ist fest, aber danach kommt nur noch weich. Ja, dann kann man so sehen, wenn man dann befragt, wann hat er das letzte Mal zu fressen bekommen, was hat er zu fressen bekommen, wie in dem Moment so die Bauchspeicheldrüse und der Darm denn damit umgeht. Weil wir haben ja bestimmte Verweildauern in den verschiedenen Darmpassagen und da kann man schon sehen, in welchem Bereich was gerade nicht in Ordnung ist. Das hat ganz viel mit dem Darmmilieu zu tun. Das heißt mit dem Säureanteil im Dick- oder Dünndarm. Ja, und dann haben wir das Pupen, ne? Das heißt der Meteorismus, das Aufgasen des Hundes und das Gas ablassen, was dann natürlich auch dementsprechend ordentlich riecht. Und oder halt Koliken, Bauchschmerzen, ja, das, was ich vorhin sagte, mit Oberkörpertiefschaltung und dann dementsprechend einen runden Buckel machen, ne, weil der Hund halt wirklich Schmerzen hat. Und dann der Vomitus, Diarrhoe, also das Kotzen oder aber der Durchfall, das kommt noch dazu. Und dann gibt es halt den allergischen Bereich, wo es dann plötzlich neurologisch wird, wo wir dann dementsprechend auch eventuell Anfälle haben. Ja, was relativ selten vorkommt, glücklicherweise. Aber wir merken schon, wir machen ja auch Tierpsychologie, dass wenn Verhaltensstörungen da sind, dass ich dann erstmal gucke, wie ist der denn ernährt? Was passiert denn da? Weil der Gehirnstoffwechsel wird natürlich auch durch den normalen Stoffwechsel über die Leber versorgt. Und wenn wir da eine Unterversorgung haben, habe ich auch eine Unterversorgung natürlich im Gehirn. So. Dann kommen respiratorische Dinge halt über die Atmung mit dazu, ja, wo dann plötzlich ein Asthma entstehen kann, eine Atemnot, eine Kurzatmigkeit des Hundes. So, und dann sind solche Sachen da, wo man dann wirklich gucken muss, okay, das ist eine allergische Reaktion, das hat nichts mehr mit der Futterunverträglichkeit zu tun, das müssen wir anders angehen.
Wahnsinn, ne? Was das alles für Ausmaße nimmt und was das immer alles als Ursache haben kann. Das ist unglaublich. Da denken auch viele Tierärzte nicht drüber nach. Wie werden Allergien bei einem Hund behandelt? Zumindest erstmal in der Schulmedizin. Und wir gucken nachher auch mal dahin, wie wir es alternativ machen können. Lass uns mal mit den schulmedizinischen klassischen Methoden anfangen. Wie machen die das?
Die schulmedizinischen Methoden, die Uhrzeit, ein schweres Wort. Ja, um was geht es da? Es geht darum, dass wir natürlich erstmal versuchen, die Allergie zu behandeln. Es wird sehr gern, wenn eine Allergie da ist, natürlich erstmal Antibiotikum gespritzt, oftmals ein breiten Antibiotikum. Dann wird ein Cortison gegeben, um Juckreiz wegzubekommen, um eine Entzündung zu hemmen. Das Ding ist nur einfach, es wird immer gesagt, Entzündung zu hemmen. Es wird aber nicht entzündet, sondern es wird gezündet. Weil das ist eine reine Symptombehandlung. Und die Tierärzte, die wirklich ehrlich sind und die nicht nur auf die Kohle gucken, sagen mittlerweile Leute, wenn ihr so Schwierigkeiten habt, ich gebe kein Antibiotikum und ich gebe auch kein Cortison, weil es wird dadurch schlimmer. Hier muss erstmal eine Entgiftung gehen. Der Darm muss saniert werden. Und die dann ehrlich sind, greifen nicht unbedingt zu schulmedizinischen Produkten, sondern geben dann noch was Ordentliches. Viele, die es nicht sehr genau halten, gehen dann hin und geben Probiotika. In der Hoffnung, dass dadurch dann sich die Situation verändert. Nur diese probiotischen Hilfsmittel und die Stärkung des Immunsystems, um Allergene zu beseitigen, sind nicht durch chemische Produkte zu erreichen.
Wie heißt denn dieses eine so bekannte Mittel? Ich vergesse immer den Namen, was sehr viel eingesetzt wird bei Allergien.
Atopika. Apoquel, Atopika oder was?
Apoquel meinte ich, ja, das haben wir hier ganz oft. Ne?
Apoquel wird gegeben in dem Moment, wo wirklich starke Allergien da sind, Juckreize und auch ein Atopika. Ja. Dann auch, ich habe Tiere dabei gehabt, die haben das über 3, 4, teilweise 7 Jahre nehmen müssen und waren schwerst wirklich geschädigt. Und das ist auch ein Produkt, das abhängig macht. Das heißt zwar immer wieder, das ist gesund, das hilft auch und so weiter. Und es gibt genügend Tierbesitzer, die schwören da drauf. Zumindest was die ersten 30, 60, 90 Tage angeht. Nur wenn man das lange gibt, alles was über 200 Tage in der Behandlung ist, macht das Zeug wirklich schwere Schäden und macht auch komplett abhängig. Wenn man sich die Studien dazu durchliest, Langzeitstudien, wird man merken, dass diese Tiere nicht gesund werden, sondern es wird schlimmer.
Ja.
Wenn man das dann bekommt, wenn ich so ein Tier bekomme in der Behandlung, dann weiß ich auch, dass ich relativ lange brauche, um das auszuschleichen und vor allen Dingen auch, dass die Abhängigkeit, die bis hin so zu tatsächlich auch psychischen Ausfällen führen kann, dass das ganz langsam gehen muss und auch wirklich halt langfristig ist, ne?
Das Problem ist halt auch, dass der Besitzer, ne, dass sie meist zu diesem Zeitpunkt schon aufgegeben haben und überhaupt nicht mehr ansprechbar sind für eine andere Art von Hilfe, weil sie sagen, ich habe jetzt schon so viel Geld ausgegeben und wir haben alles versucht, es geht wirklich nicht, ich bleibe jetzt dabei. Ne, und das ist natürlich dann das Ende und das ist schlimm.
Es kommt auch oftmals, dass sie dann halt sagen, so, sie müssen mir unbedingt helfen, aber Atopika oder Apoquel, das setze ich nicht ab.
Und
da muss man sich mit denen erstmal darüber unterhalten, was das überhaupt ist, was das überhaupt macht. Ja. Und dann kommt immer wieder, aber der Tierarzt hat doch gesagt, das darf nicht mehr abgesetzt werden. Der ist jetzt sein Leben lang davon abhängig. Und das ist eine Lüge. Das ist eine glatte Lüge.
Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir es machen können. Wie werden denn Allergien beim Hund noch behandelt? Was können wir denn noch machen? Was sind andere Dinge, die möglich sind?
Natürlich gibt es dementsprechend Produkte, die wir nutzen können. Das Wichtigste ist, um eine Allergie oder eine Futtermittelunverträglichkeit zu behandeln. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir das Tier entgiften.
Mhm.
Ja, dass wir ihnen Nährstoffe geben auf der einen Seite, die gut sind, meinetwegen schon bevor man die Entgiftung startet, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Bild für die Zuhörer, ohne dass sie hier zugucken können, von Lachsöl von Canina. Ja, wir haben von Petman haben wir auch das Hanföl, ja, und oder auch von Canina das dementsprechend Barfersöl. Das sind alles Produkte, in denen hochwertige Fettsäurestrukturen vorhanden sind und ein sehr hoher Omega-3-Anteil. In der klassischen Fütterungsmethodik, die heute vorliegt, gerade auch über Fleisch, über Barfen, wenn zu viel Fleisch genommen wird, so eine 90-10 oder 80-20-Regel, dann haben wir einen hohen Anteil von Omega-6-Fettsäuren. Und Omega-6-Fettsäuren sind eigentlich Fettsäuren, die Entzündungen auch provozieren. Wenn ich das permanent gebe, ohne den Ausgleich der Omega-3-Säure, habe ich einen zu hohen Entzündungstrigger im Körper des Tieres und das muss ausgeglichen werden. So, und so hilft es dann hier zum Beispiel mit entsprechenden Produkten, das Tier schon mal in der Ernährung zu unterstützen und dann dementsprechend natürlich auch zu gucken, welche Auslöser, die jetzt zum Beispiel im Haus da sind, wenn es darum heißt, Hausstaubmilben, ja, Pollenallergien und dergleichen, ist nach wie vor immer noch ein Problem des Immunsystems. Das auf jeden Fall in der Übergangszeit zu reduzieren, Schlafplätze, Futterplätze schon zu reinigen, klar. Und auch Putzmittel, ein ganz hoher Faktor sind Putzmittel. Muss ich überlegen, es wird geputzt, da ist Chemie drin, der Hund liegt mit der Nase direkt dann hinter über dem frisch geputzten Bereich. Dass das eliminiert wird oder man guckt, dass man dort Biomittel bekommt und dementsprechend dann auch gleichzeitig die Ernährungsumstellung mit einfügt.
Absolut. Und wenn du sprachst vorhin von Entgiften und von Ausleiten vor allen Dingen, vielleicht magst du mal die Reihenfolge vorstellen mit natürlichen Produkten, wie es tatsächlich funktionieren kann.
Also Nummer 1 ist bei so einer Geschichte ist definitiv die Entgiftung und dann die Sanierung des Magen-Darm-Traktes. Warum Entgiftung? Ganz einfach, jeder Giftstoff, jeder Stoff, der in den Körper kommt, der das Immunsystem nicht kennt, oder andersrum, das Immunsystem kennt diesen Stoff nicht, wird von dem Immunsystem praktisch genommen, wird wie so eine Spinne, das so ein Netz bildet, praktisch umgarnt, wird abgelegt im Körper in der Müllhalde, und das ist dann so eine sogenannte Schlacke. Diese Schlacken landen in der Darmschleimhaut und landen auch in den Bindegeweben und verstopfen dort zum Beispiel die Arterien, die Blutgefäße und dergleichen, sodass Nährstoffe nicht nur dorthin kommen, wo sie auch nicht nötig sind. Also müssen diese Noxen raus. Und diese Noxen können nur rauskommen, wenn wir den Körper erstmal entgiften. So, und da haben wir hier zum Beispiel von Canina das Kräuterdoc Fell und Haut. Das dient dazu, dass die Giftstoffe, dass der Darm praktisch gereinigt wird. Und mit dem Reinigen, was über einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen geschehen muss, muss parallel dazu natürlich auch der Giftstoff, wenn es jetzt gelöst wird, ausgeleitet werden. Das machen wir hier mit dem Magenbalance. Ja, das heißt, das eine wird morgens zum Beispiel gegeben, dann hat der Körper 5-6 Stunden Zeit zu arbeiten, und mit der zweiten Futtergabe wird dann das Magenbalance mit dazu gegeben, dass dementsprechend die Giftstoffe auch ausgeleitet werden können aus dem Körper. Einmal über den Kot und einmal über den Urin. Nach 4-5 Wochen wird dann, wenn dieser Entgiftungsprozess durchgeführt wurde, kann auch länger dauern, je nachdem, wie stark der Hund erkrankt ist. Das kann man anhand von Blutuntersuchungen, Kot-Screening, kann man das immer schön untersuchen und gucken, wo ist jetzt der Stand. Wird dann mit Probiotika und Präbiotika ein neues Darmmilieu aufgebaut. Ja, Milchsäurebakterien, die wir benötigen. Und dazu wird der Immunbooster genommen, gerade in den ersten 15, 14 Tagen, wenn die Entgiftung vorbei ist. Und dazu kommt dann hinterher das Darmgel und auch das Hanfpulver, weil es dementsprechend ein Präbiotikum ist, was hilft, das Probiotika zu ernähren. Weil Probiotika lebt von Präbiotika. Habe ich die Giftstoffe aber jetzt nicht vorher eliminiert, ist das Problem, dass diese Noxen permanent immer wieder Giftstoffe abgeben in den Körper und wir dadurch keinen Heilungsprozess haben können. Eigentlich ganz einfach.
Woher wissen diese Pflanzen eigentlich, mit welchem Bakterium sie da zu kämpfen haben?
Weil die schlau sind.
Ah, erzähl mal.
Diese Pflanzen, es ist ja ein Fermentierungsprozess. Und in dieser Fermentierung, wir haben ja hier ätherische Öle, die dort freigesetzt werden, und die pathogenen Keime und die Milchsäurebakterien haben unterschiedliche Spannungsfelder, also Voltangaben, Voltzahlen und verschiedene Schwingungen. Und diese Stoffe, die dann hier zum Beispiel in dem Kräuterdoc entwickelt werden, dieses Fermentierte, nimmt die pathogenen Keime, also alles das, was niedervoltig ist, nimmt das raus und weiß, das ist das, was ich rausschmeißen muss. Das ist also eine biochemische Reaktion, die dort im Organismus stattfindet, und geht hier am besten natürlich mit pflanzlichen Stoffen, weil das lebendige, schwingende Systeme sind, im Gegensatz zu dem, was in der Schulmedizin in einem Medikament untergebracht wird. Das ist eine tote Substanz, einfach nur eine chemische Reaktion, die da zusammengesetzt wird, nachgebildet wird, aber nicht so lebendig ist wie ein pflanzliches Produkt. Kann gar nicht.
Mhm. Sehr, 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 sehr spannend. Also tatsächlich Intelligenz. Cool.
Genau.
Finde ich super interessant. Wichtig ist einfach nochmal die Reihenfolge, ne? Hier Detox und das Ausleiten, wobei Magenbalance halt nicht nur ausleitet, sondern zusätzlich auch noch Slippery Elm da drin hat. Das kleidet den Magen aus, der ja so oft so gereizt ist, dass die auch so übersäuern, dass sie permanent schmatzen. Also das ist eine ganz coole Geschichte, gerade auch wenn der Magen-Darm-Trakt entzündet ist, hilft das massiv. Das ist ein super, super cooles Produkt. Und dann halt danach diese Immunglobuli über den Immunbooster in Kombi mit den probiotischen Bakterien. oder mit dem Bakterium, das ist ja der Lactobacillus faecium, der da zum Tragen kommt. Und als Futter dafür unter anderem Hanfpulver. Ne? Was können wir denn noch nehmen als Futter? Es gibt ja auch die Möglichkeit, das selbst zu machen, ne? Mit frischem Gemüse. Welches Gemüse nutzt du denn da?
Unterschiedlich. Also ich nehme sehr gerne auf jeden Fall Brokkoli, ich nehme sehr gerne Spinat, ich nehme sehr gerne Zucchini, Erbsen, was auch geht, sind Kidneybohnen. Dazu jetzt, wir haben Chicorée-Zeit, kann man sich ganz viel Chicorée kaufen, einfrieren und immer wieder rausholen und dementsprechend verarbeiten. Dann ist das Löwenzahn, so Bitterstoffe, ja, Sauerkraut ist etwas, was man sehr gut anwenden kann. Und das sind alles rote Beete, dann hier Kürbiskerne, ne? Kürbis generell, Kürbis ist sehr gut enzymatisch. Und das sind alles Dinge, die präbiotisch sind, die sehr stark milchsäurebildend sind, fermentiert sind. Und das ist etwas, was ist eine Bombe für den Darm, fürs Immunsystem. Und wenn der gut entgiftet ist und die Noxen raus sind, dann bildet sich damit ein ganz, ganz, ganz neues, starkes Immunsystem. Und dafür sind die Pflanzen halt unheimlich wichtig. Und was ich in dem Moment meinen Patienten immer gerne verschreibe, ist, sind 2 Tage in der Woche, wo rein pflanzlich, vegetarisch gefüttert wird, wo praktisch die kompletten Proteine aus Pflanzen kommen. So dass auch der Darm da, was die Fleisch, jetzt mal auf den Säurebereich angeht, mal ausruhen kann. Und das tut den Hunden unheimlich gut. Und das Einzige, was ich dazu packe an tierischen Sachen, sind Insektenprotein und Insektenlipide, die so ein hohes, gutes Fettsäuremuster haben, dass den Hund dementsprechend den Darm mit Vitamin B12, mit Kalium, mit B6, B2, B1 und was da alles drin ist, versorgt. Und man merkt es dem Hund an, man sieht es dem Hund an, wie der sich verändert.
Jo, und immer erzählst du vorher schon was jetzt eigentlich gleich noch dran kommt. Das zeugt aber von Begeisterung. Insektenproteine kann man ja auch tatsächlich für diese Geschichten einsetzen, aber eben auch für die Eliminationsdiät.
Ich habe gar nichts vorweggenommen. Ich habe nur gesagt, man kann ein Insektenprotein nehmen und das kann man als Pulver bekommen, gemahlen. Und das haben wir hier nicht als Pulver. Was jetzt kommt, ist Fleisch. Naja, Insekten halt.
Genau, immer machst du das.
Immer.
Wie geht's denn weiter mit der Elimination des Auslösers, die Ausschlussfütterung? Wie machen wir das?
Ja.
Es gibt ja bestimmte Phasen, die erst dauert mindestens 8 Wochen. Erzähl mal.
Wir suchen uns ein Opferfleisch. Das sind nicht unbedingt
Insektenprotein.
Genau, das sind nicht unbedingt die Fleischsorten, die stehen irgendwo und sofort den Finger nach oben recken und sagen, mich! Sondern das ist dann wiederum abhängig, natürlich in dem Fall, was sagt denn dann der Plan, der mir gegeben worden ist von dem Tierarzt, wo dann halt drin steht, der ist gegen das und das allergisch. Was für mich aber manchmal völlig uninteressant ist oder eigentlich komplett uninteressant ist, weil ich fange dann an mit etwas, nämlich mit Insekten, mit Hypoallergen suche etwas raus, was ich dann über 8 Wochen füttere. Es kann natürlich auch ein Büffelfleisch sein. Es kann ein Strauß sein. Es kann ein Krokodil sein. Ein exotisches Produkt, womit man sicher sein kann. Na, sicher ist immer schwierig, aber was der Hund bisher nicht bekommen hat. Je nachdem, was man in der Anamnese dann rausfindet, ne, was der bisher gefüttert bekommen hat. Und das wird dann konsequent erstmal 8 Wochen durchgefüttert, um zu sehen, wie reagiert denn der Darm. Jetzt kann es aber passieren, in den 8 Wochen, wenn man vorher nicht entgiftet hat, dass dann plötzlich dieses Futtermittel auch zu einer Allergie führt. Und dann fängt man an, sucht wieder das nächste. Aber da sind wir in so einem Rattenschwanz drin, den ich gar nicht erst haben möchte. Deswegen mache ich erst Entgiftung und stelle dann gleichzeitig die Ernährung um. Aber wenn wir jetzt das gefunden haben sollten, dann bleiben wir natürlich dabei und sagen, oh, super, alles klar. Der Juckreiz ist weniger geworden. Ne? Diarrhoe ist weg. Vomitus ist weg. Klasse. Dem Hund geht es allgemein wieder besser. Und dann muss ich aber gucken, ich muss irgendwo einen Wechsel da reinbringen. Das heißt, ich muss dann anfangen, Futtermittel auch zu verändern. So. Oder aber, Ich gehe das, was man hier sieht und die Zuhörer nicht sehen, ist halt das Raw Veterinary Diet. Das ist ein Produkt von Petman, was für besondere Ernährungszwecke einfach auf die Beine gestellt worden ist von Ernährungsexperten, die nicht jetzt im Tierarztbereich unterwegs sind. Da sind enzymatische, also durch Gemüsezusammensetzung ganz speziell und auch durch eine Auswahl von Fleischproteinen oder aber Insektenproteinen Futtermittel erstellt worden, die speziell für Magen-Darm-Erkrankungen gemacht sind. Und das setze ich sehr gerne ein, mit einem sehr guten Erfolg. Und auf diese Art und Weise finde ich auch heraus oder sehe ich, okay, es setzt ein Heilungsprozess ein im Hundekörper.
Du bist jetzt wieder weg, Joe.
Ich mach gar nichts.
Ach so, du hast geschwiegen.
Ich habe geschwiegen.
Das hörte sich so an, als wäre das so
lang. Ich wollte dir die Chance geben, auch was zu sagen.
Ich starte jetzt mal weiter und komme zu dem schlimmsten Thema überhaupt.
Sie ist sprachlos. Ist ja Sabine, was ist los? Du bist sprachlos. Okay.
Also. Ja, genau, schlaflos.
Nicht sprachlos. Sprachlos durch die Nacht. Provokation, ja?
Ja, das Schlimmste überhaupt in der Ernährungsberatung für unsere Kunden, weil sie sagen, um Gottes Willen, das kann ich doch nicht nochmal durchmachen, wenn ich jetzt was anderes finde. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau. Also die Menschen haben wirklich Angst. Das richtig. Spüre ich immer wieder.
Ist ja auch nachvollziehbar, ne?
Ja, und ich treffe es ganz häufig. Also ganz viele Kunden sagen, der darf nur Pferd. Hm. Ne? Also da gibt es tatsächlich Tiere, die fressen dann ihr Leben lang nur ein einziges Protein und sonst nichts.
Ja, es gibt auch die Leute, die füttern dann tatsächlich nur noch etwas, wo 95% Fleisch drin ist und haben überhaupt nichts anderes mehr. Ja. Und das ist natürlich auch nicht das Richtige. Und da sieht man die Verunsicherung. Aber die landen ja bei uns, kommen mit diesen ganzen vielen Sachen im Kopf und sind total verunsichert und müssen natürlich auch uns erstmal Glauben schenken und Vertrauen fassen. Und das ist immer sehr, sehr, sehr schwierig. Eigentlich so der schwerste Part bei der ganzen Geschichte. Und was wir auf jeden Fall machen müssen, haben wir etwas gefunden, dass der Hund beschwerdefrei ist, auch über einen längeren Zeitraum, so von 12 Wochen. Dann müssen wir anfangen, eine Provokation zu beginnen. Das heißt, wir provozieren das Immunsystem, indem wir neue Proteine füttern, um zu sehen, ob es denn auch stabil ist.
Eins erstmal nur, ne?
Genau, man fängt dann nach der Reihe nach an, um hinterher auch sagen zu können, also es macht keinen Sinn, dann irgendwas zu nehmen, was weiß ich, ein Fleischstopf, ja, auch wenn wir nur 60% dann hinterher davon nehmen oder 50%, wenn es eine Zusammensetzung hinterher aus Rind, Lamm und was weiß ich sind, ne? Das macht keinen Sinn, weil ich muss Single-Proteine nehmen und mit diesen Single-Proteinen dann hinterher wirklich auch sagen, okay, jetzt provoziere ich mal mit genau dem Protein, was auf der Liste vom Tierarzt stand, in der Allergieliste. Und damit provoziere ich jetzt den Darm. Und dann gucken wir, was passiert.
Ja, das ist spannend. Häufig verwenden die Menschen dann ja auch Dosen oder Trockennahrung und wundern sich dann auch, dass es nicht passiert. Ne? Wie sieht das denn aus? Gibt es viele Tiere, die überhaupt keine Fertignahrung vertragen und tatsächlich in solchen Situationen nur noch mit, in Anführungszeichen, selbstgemachtem klarkommen?
Was die gibt es auch. Die gibt es auch, sind aber zum Glück die wenigsten. Aber es gibt tatsächlich Tiere, die kommen da gar nicht mehr mit klar. Was eine häufige Frage ist, kann ich auf der einen Seite auch nachvollziehen, weil es eine Kostenfrage ist, dass die Leute sagen, okay, ich bin bereit für den Zeitraum, bis der Hund ausgeheilt ist, natürlich auch die Kosten zu tragen, das jetzt in dem Moment des Barfleisches und dergleichen oder eines Convenience-Barf, eines fertig zusammengesetzten, wie zum Beispiel das Raw Veterinary Diet. Aber danach muss ich wieder auf ein Trockenfutter, weil ich kann mir das sonst nicht leisten. Das ist schwierig. Weil es könnte sein, dass in dem Moment, auch wenn wir das Immunsystem jetzt natürlich getriggert haben und wir sehen es stabil, da müssen wir auch gucken, in der Provokation würde es mit einem Trockenfutter klarkommen. Und sobald wir aber merken, das funktioniert nicht, müssen wir auf einem Frischfleischprodukt bleiben.
Ja, das habe ich oft.
Und das ist etwas, wo die Leute dann sagen, so, das kann ich mir nicht leisten. Dann werde ich höchstwahrscheinlich weiterhin die Chemie geben.
Ja, das ist so. Und Teil 3 des Teil 3 der Geschichte heißt ja einen Futterplan erstellen. Genau,
der Futterplan.
Wie machst du das?
Den Futterplan, den baue ich so zusammen, dann letztendlich, nachdem wir Ausschlussdiät und Provokation hinter uns haben und wir sehen, es gibt einen stabilen Darm, dann kommt auf jeden Fall ein Futterplan für, wie wird der dann als nächstes ernährt. So, dann greife ich auch gerne natürlich auf die entsprechenden Produkte von Petman zurück, auf das Raw Veterinary Diet oder auf die Single-Proteine von Barfin One oder den Beutestücken. Das sind halt die fertigen Produkte. Oder setze es aus dem Kompakt zusammen, was man dort hat, sodass wir halt Fleisch haben, dann dementsprechend mit Gemüseanteilen verbinden. Aber immer mit dem Hintergrund, die Tiere haben unter Umständen Diabetes. Die haben unter Umständen eine Schilddrüsenschwäche, eine Hypothyreose. Bin ich völlig raus hier. Hypothyreose. So. Und bekommen Medikamente. Oder sie haben eine Herzklappeninsuffizienz. Da muss ich gucken, dass ich natürlich auch dabei das beachte, dass diese Sachen durch zum Beispiel Entgiftung und neue Futterumstellung, dass das nicht geschwächt wird in der Wirkung. Und was ich auch gucken muss, ist, als Beispiel auch in der Erstellung eines Futterplans, habe ich vorher durch einen kaputten Darm auch Medikamente bekommen, das Tier, was jetzt unter Umständen mehr gegeben worden ist, weil durch einen Biofilm, der sich vor die Darmschleimhaut gelegt hat, die Substanzen, die Medikamente gar nicht erst richtig in den Körper reingekommen sind. Jetzt ist der Biofilm weg, der Organismus funktioniert wieder richtig. Da muss ich auch beachten, oh Mist, ne? Wir müssen unter Umständen Medikamente runterfahren, die noch gegeben werden. Und dementsprechend muss ich natürlich auch den Futterplan raussuchen oder auf diesen Hund individuell zusammenstellen. So, und das ist natürlich.
Wie kann man sowas feststellen? Sorry, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz wichtig. Wie kann man denn sowas feststellen, ob in dem Darm ein Biofilm ist? Also ob die Darmschleimhaut quasi mit Schleim ausgekleidet ist? Wie kriege ich das mit?
Oh, das kriegen wir sehr einfach mit, indem über dem Auswurf, über der Kacke praktisch ein Schleim ist, richtig fetter Schleim, teilweise sogar mit Blut mit dabei. Und dieser Schleim ist das, was in einem Darm letztendlich durch einen Biofilm erzeugt wird. Und dass dieser Glibber hängt oftmals über den Kot mit drüber. Und wenn wir jetzt eine Entgiftung machen, dann wird dieser Biofilm vernichtet. Der wird praktisch über den Darm auch ausgeschieden. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich habe Schleim auf dem Kot, dann sage ich, okay, während wir entgiften, wird das mehr werden, weil der Schleim kommt natürlich aus dem Darm raus. Aber das wird sich dann nach 14 Tagen, 3 Wochen, wird das immer weniger und wird nicht ganz verschwinden, bis wir komplett durch sind, sondern wird ab und zu nochmal kommen, weil sich das noch löst. Aber auf Dauer wird dieser Schleim weg sein. Und dieser Schleim, den wir dort haben, das ist oftmals dieser Biofilm.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema, by the way. Und dazu gibt es mit Sicherheit noch ganz viele Fragen von euch. Stellt sie jetzt einfach super gern. Ihr könnt gern schreiben, ihr könnt euch auch freischalten. Joe, vielleicht magst du noch mal die Ernährungshotline, die Möglichkeit kurz vorstellen, was unsere Zuhörer jetzt hier auch machen können.
Ja, wir haben jetzt natürlich nur angerissen, ne? Also das ist ein unfassbar breites Thema. Und aber wer jetzt noch Fragen hat, von Petman gibt es die Hotline, die Ernährungshotline, die ist gesponsert, sodass die ersten 15 Minuten gratis sind. Unter der Telefonnummer 0202 247 4420 erreicht man dann uns. Das heißt, wir sind dort am Telefon, es wird weitergeleitet. Und das Gleiche gibt es auch bei Canina, bloß da melden wir uns nicht. Da meldet sich die Steffi, das ist eine Tierärztin, die bei Canina das macht. Das ist die 02385, die 920217. Oder wenn der besetzt ist, das ist immer ein gutes Zeichen, weil da viel zu tun ist, die 200 am Ende. Und die ist dienstags von 10 bis 17 und freitags von 9 bis 13 Uhr da. Und da können natürlich auch die Fragen gestellt werden.
Ja, und sonst in der Zentrale eben eine Nachricht hinterlassen. Steffi ist meist besetzt.
Ja, bei uns ist das auch so. Dann einfach eben Zentrale anrufen und sagen, oh, da ist ständig besetzt. Oder es geht mal keiner dran, weil wir haben natürlich auch in der Praxis, logisch, wir müssen dann ausrücken. Und dann ist das Telefon auch schon mal nicht besetzt. Dann einfach eben Bescheid sagen. Dann schreiben die uns eine Mail und dann melden wir uns.
Ihr rückt aus, ihr seid die Hundefeuerwehr, das finde ich gut.
Hund, Katze,
Pferd. Die Feuerwehr, ja genau. Ja, es ist auch wichtig und ich sehe halt gerade dieses Allergieaufkommen, die Unverträglichkeiten, es wird halt wirklich immer mehr. Ne? Also ich habe das in der Hotline wirklich, dass jeder Zweite damit zu kämpfen hat.
Also es hat sich in den letzten, ich würde mal sagen, 7, 8 Jahren hat sich das geändert. Bis dahin war es noch irgendwie so, ja, Ernährungsberatung und Futterberatung. Und dann kriegte man mit einem mit, dass immer stärker Allergien eine Rolle spielten. Und wir haben heute so viele Hunde, die ausgeprägte Allergien haben, alleine durch einen Hefepilz, der durch einen Leaky Gut entstanden ist, also durch einen löcherigen Darm, Magen, ja, dass in dem Fall der Hefepilz sich im Körper ausbreitet, ohne dass da irgendein Schadstoff mit dabei ist, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Ja, und dann haben wir in der Ausbreitung hinterher noch den Malassia-Pilz, das ist dieses wenn man dann so richtig rote Haut hat, das Fell ausfällt, die Haut so richtig heiß wird, das muss nicht nur der Malassia-Pilz sein, aber wenn es nach Käsefüßen stinkt, dann ist das.
Boah, ja, die armen Viecher, das ist ja auch so schlimm. Wenn immer jemand an denen schnüffelt und sagt, du stinkst, kriegen die ja mit, das ist furchtbar. So, jetzt haben wir hier eine Frage, die ich jetzt einfach mal vorlese. Zwei sogar. Wir fangen jetzt mit der ersten an. Also, sehe ich es nur über das Ausscheiden der Kaka und nach dem Fell, was mit dem Tier ist oder wie? Fragt Angie.
Nach dem Ausscheiden oder der Kacke?
Dem Ausscheiden, also der Kaka quasi, und nach dem Fell, was mit dem Tier ist.
Also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Das eine ist, entweder sieht man das über das Fell, ja, ist ein fettiges Fell geworden, ist ein stumpfes Fell, es riecht, der Hund fängt an zu riechen, es entwickeln sich Hotspots, es entwickeln sich langsam an den Flanken oder von unten irgendwo rote Stellen, die Haut kommt mehr durch und es wird kahler, die jucken sich mehr, die fangen an, die Pfoten zu knabbern, ja, gerade zwischen den Zehen, da hat man oft rote Stellen und da beißen die sehr stark. Und man sieht es natürlich auch am Kot. Wenn ich einen permanent weichen Kotauswurf habe, dann stimmt was mit der Darmflora nicht. Definitiv nicht. Und vor allen Dingen fördert das auch sehr stark dann im Analbereich, dass wir hier die Analdrüsen ausgedrückt werden müssen, weil die eigentlich ausgedrückt werden durch einen festen Kot.
Okay. Dann haben wir hier Denise. Das ist eine Frage und eine Aussage. Entgiftung 5 bis 6 Wochen. Zwischendurch Kotprobe. Wenn keine Kotuntersuchung erfolgt, kann man zu lange entgiften. Wenn man es länger füttert, Kräuter und Magengel.
Fragezeichen. Ja, die Entgiftung sollte man halt nicht zu lang machen, sondern nur so lange, wie es sein muss. Und so die meisten Entgiftungen, die ich bisher durchgeführt habe, lagen so immer so im Bereich zwischen 4 und 8 Wochen. Aber erstmal nur immer 4 bis 5 Wochen, dann die Probiotika, Präbiotika reingucken, wie sich der Darm entwickelt. Und wenn das dann vorbei ist und man merkt so, bestimmte Symptome gehen noch nicht weg, dann würde ich das nochmal wiederholen. Also im schlimmsten Fall habe ich das bis jetzt 3-mal gemacht, über einen Zeitraum von 10 Monaten. Und musste aber auch sein, weil die Tiere echt stark geschädigt waren.
Ja, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Ausleiten so giftig ist, so wichtig ist. Also die Gifte auszuleiten so wichtig ist. Ne, also tatsächlich mit Zeolit zu arbeiten, ne, ob das so ein flüssiges ist oder ob ihr hier das über dieses Zeolit macht, ne, das, was halt über den Magen-Darm-Trakt läuft, das ist alles möglich, jederzeit. Also ich kenne das auch, dass man eine Brühe kocht, also dass man, wenn es möglich ist, den Hund mal 1 bis 2 Tage fasten lässt, dass man dann eine richtig schöne, dicke, satte Fleischbrühe aus Fleischknochen kocht, ne, 2 Stunden, lieber 2 Tage gibt und dann halt die Knochen abschabt. Logisch muss man durch ein Sieb gießen, dass da keine Knöchelchen drin sind, ne, und dann vielleicht noch Karotten dazu macht oder die sogar von Anfang an gleich mitkocht und dann noch 2 Tage weiter diesen Papp zu geben. Das hilft auch schon ganz oft. Und du, Joe, machst es ja tatsächlich mit deinen 2 Gemüsetagen oder 3 wirklich nur Gemüsetage ohne tierische Proteine. was ich auch ganz clever
das
finde.
Das tut den Hunden dermaßen gut, das ist unfassbar. Wenn der Magen,
ja, uns im Übrigen auch. Ne?
Ja, weil es ist beim Menschen genau das Gleiche. Wenn der Hund dann oder der Magen dann endlich mal die Chance hat, mal auszuruhen. Ja? Genauso wie, ja, wenn jetzt ein Durchfall da ist, ne, oder eine starke Futtermittelunverträglichkeit, dann sagt man ja auch, bitte gib dem Hund erstmal die nächsten 24 Stunden nichts zu essen, lass den nur trinken. Tu dann meinetwegen jetzt komme ich nicht drauf.
Was meinst du denn? Umschreib es doch.
Damit er dehydrieren ist klar, soll er nicht. Da sollen dann dementsprechend Aufbau. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe das Wort auf der Zunge liegen. Ich komme nicht drauf. Ist egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall 24 Stunden.
Diese lange Fasterei, du kannst ja mal drauf rumdenken. In der Zwischenzeit erzähle ich, dass den meisten Menschen das unfassbar schwerfällt, ihre Hunde zu fasten. Insbesondere die Männer rasten immer aus. Ja. Mein armes Mäuschen, jetzt darfst du schon wieder gar nichts mehr fressen. Also das erlebe ich ganz oft auch in der Ernährungsberatung, dass die Frauen das als Naht durchziehen und die Männer das einfach nicht aushalten.
Elektrolyte, jetzt habe ich es wieder, damit Elektrolyte,
ne?
So,
genau.
So, das sollte schon dabei sein. Oftmals hilft es sogar, dass man in das Trinkwasser, ganz einfacher Trick, Kaisernatrum mit reintut. Einfach auf so 200 Milliliter oder 250 Milliliter Flüssigkeit so einen halben Teelöffel Kaisernatron eben drunter tun. Da sind so viele Substanzen drin und auch Elektrolyte, das hilft in dem Moment ungemein. Und es fährt ganz einfach, es macht den Magen basisch.
Und Samantha sagt gerade, das mit den Männern kann ich so bestätigen.
Männer haben da tatsächlich ein Problem mit. Männer haben auch ein Problem damit, in dem Moment, wenn es darum geht, dass der Hund kein Fleisch mehr bekommen soll. Das ist für die unvorstellbar. Ja, genauso wie der Mann, wenn dem gesagt wird, du darfst kein Fleisch mehr, ist für den ja auch unvorstellbar. Das ist tatsächlich so ein Problem. Gott sei Dank ist es aber so, dass sich 90% Frauen um die Ernährung des Hundes kümmern und nicht die Männer. Die Männer sind meistens nur die, von diesen 90% Frauen sind so ungefähr 70% Männer im Hintergrund, die das nur kritisieren, aber von nichts eine Ahnung haben.
Sprach der Mann.
Ist so. Du glaubst gar nicht, wie viele Männer ich dann immer wieder am Apparat habe, die sagen, jetzt muss ich aber mal mit ihnen reden. Und dann bringen die mir vor, was sie dann alles an Vorbehalte haben. Und meistens sind die da ganz klein laut und merken, oh Scheiße, das ist alles nur Annahme und das ist irgendwo gehört und das war doch auch früher nicht so, warum ist das denn heute so? Und dann, wenn die das einmal geschnallt haben und auch sehen, dass es dem Tier damit wirklich besser geht, dann ist Ruhe.
Ja. Es hilft ja auch ungemein. Und wie gesagt, ich habe auch einen Fastentag in der Woche und baue einen tatsächlich komplett nur mit Obst und Gemüse wieder auf. Und es tut mir unsäglich
gut. Das tut auch den Hunden gut. Das tut den Hunden super klasse gut. Wir haben selbst Schlittenhunde und die bekommen natürlich auch, die bekommen Fleisch. Aber die haben genauso auch 2 Tage, wo die kein Fleisch bekommen. Das Einzige, was ich denen da gebe in dem Fall, ist Insektenprotein. Ja, ich habe auch ungeschredderte Larven da. Dann bekommen die mit ins Futter.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Die können die aufschließen. Ne? Die haben die Chitinase schon gebildet und die kommen damit klar.
Das dauert eine Zeit lang, auch gerade wenn die Hunde zum ersten Mal mit Insektenprotein in Verbindung kommen. Das dauert ganz einfach, bis die Chitinase dann tatsächlich, das ist ein Enzym, das im Körper da ist, aber schlummert. Das muss erstmal aktiviert werden und das kann dauern 2-3 Wochen, bevor das richtig funktioniert wieder. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem.
Ja, coole Sache. Hier kommen noch Fragen rein, was mich sehr freut. Das ist ja immer schön, auch für den Podcast, Angie. Was macht man denn als Mensch, wenn man fastet? Was isst man oder darf man überhaupt was essen und am besten was? Ja, also soll ich mal antworten, Joe?
Eigentlich ist das ja etwas, wir kümmern uns um Hunde. Ja, und das menschliche Fasten ist aber ähnlich. Ja, wenn ich faste, dann kann ich sagen, ich kann intermittierendes Fasten machen zum Beispiel. Ja, ich sage 16:8, 16 Stunden nicht essen in den 8-Stunden-Fenster, kann ich dann was zu mir nehmen. Und da sollte ich halt drauf achten, auch was habe ich? Ja, habe ich einen Reizdarm? Bin ich kerngesund? Hängt natürlich immer davon ab. Aber was man auf jeden Fall tun sollte, ist, man sollte einen guten Anteil an Proteinen dabei haben. Es dürfen auch pflanzliche Proteine sein. Und einfach gut ausgewählte Gemüse. Die meisten haben ein Problem damit, Gemüse zu essen. Dabei ist das so schmackhaft, man kann das so toll zubereiten, auch fermentieren. Dann ist in dem Moment etwas zum Fasten und auch zum Ausleiten von Giftstoffen ist das immer sehr hilfreich. Gerade das man nennt es ja Heilfasten. Ne? So, und Heilfasten ist nichts anderes, als dass ich Entzündungen im Magen-Darm-Bereich ausheile. Ganz simpel.
Ja, coole Geschichte. Tut ungemein gut. Schafft Power und Konzentration vor allen Dingen. Der Hirnnebel geht weg. Unfassbar aus
dem Ja, Häschen. Das ist die ersten, sag mal, die erste Woche ist schwer, weil ihr werdet merken, wenn ihr anfangt, das ist auch beim Hund nicht anders, wenn der in der Ernährung umgestellt wird, die Giftstoffe, die benebeln. Ihr bekommt Kopfschmerzen. Ja, ihr bekommt mit einem Mal ein unsägliches Hungergefühl, Heißhunger und dergleichen. Das sind alles erstmal Umstellungssymptome, die da entstehen. Und wenn man weiß, wie man den Heißhunger bekämpft, zum Beispiel durch Proteine, dann kann man das mit einem Smoothie superklasse regeln. Man macht sich einen schönen grünen Smoothie und mit Brokkoli dabei hat man gute Proteine. Man macht dann noch ein bisschen Hanfmehl dabei und. Und dann merkt man, dass der Blutzuckerspiegel sehr stabil bleibt und auch dann letztendlich das Gleiche ist beim Tier, genau das Gleiche. Ja, und die Giftstoffe werden ausgeleitet und dann geht es einem nach ein paar Tagen schon viel besser und die Leistungsfähigkeit steigert sich.
Immens. Ist kaum zum Aushalten. Deswegen sollte man das als Paar auch immer zeitgleich machen. Kann man die ersten paar Tage zusammen jammern und
danach. Vor allen Dingen, wenn man entgiftet, dann kann man zusammen stinken.
Genau. Es kommt alles raus. Kommt alles
über raus, die Haut. Über die Haut. Das ist fürchterlich. Wenn du mit jemandem im Raum bist, der entgiftet, das ist unangenehm.
Ja, das passiert. Gut. Wollen wir jetzt einfach Danke sagen, Joe?
Wenn sonst keine mehr Fragen mehr da sind, danke für die schönen, vielen Fragen, die ihr hattet. Ansonsten, wer noch eine hat, bitte her damit. Noch sind wir da. Wir haben noch 3 Minuten.
Jo. Wird auch wieder fleißig getippt. Danke für die Information.
Bitte, Angie. Jederzeit
danke
gerne.
Danke fürs Kommen.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn ihr Fragen habt, ne, dann bitte her damit. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt petcast@petman.de. Da könnt ihr gerne hinschreiben. Da bekommen wir dementsprechend dann per E-Mail eure Fragen, können die mit in den nächsten Nappgespräch und Petcast unterbringen. Oder geht auf die Facebook-Seite von Petman oder Nappgespräche und auch dort einfach die Fragen stellen. Je mehr wir von euch bekommen, desto mehr können wir natürlich individuell auch drauf eingehen.
Genau, oder auf der Kanina-Seite.
Kanina, genau das Gleiche, richtig.
Ihr könnt auch unfassbar gerne Vorschläge machen fürs nächste Jahr, für Themen, die ihr gerne noch in einem Podcast mit uns gemeinsam klären möchtet. Das freut uns auch sehr.
Genau.
Okay, dann wünschen wir euch fröhliche, gesegnete Weihnachten und einen super Rutsch und wir hören uns 2023 wieder. Joe, was meinst du, wann ist dieser Podcast online?
Der wird morgen um 10.18 Uhr online sein.
Alles klar.
Bei Spotify, das geht ja mal schnell. Bei Google, bei Audio Now, der wird online sein, bei Apple, also 10.18 Uhr Mittwoch wird der online sein.
Wow. Dann sage ich bis denn einen wunderschönen Abendtag. Bis morgen. Tschüss.
Alles klar. Bis dann. Wünsche euch auch eine gute Zeit und schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr. Ciao.
Ciao.
Nappgespräche.